Shalom, Merhaba, Mahlzeit and Welcome. Herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge Schei und Rauch mit Raf Alhamdan und meiner Wenigkeit Sascha Fassbender.
Schön, dass du da bist, Sascha.
Schön, dass du da bist. Und ich habe es gerade schon gesagt, Welcome. Fleißige Schei und Rauchhörer werden es gemerkt haben. Hey, was hat das Welcome denn da zu suchen?
Hat er gesoffen?
Das habe ich gesagt, weil wir Gäste haben. Und wir haben nicht irgendwelche Gäste, Raf.
Nee, wir haben nicht irgendwelche Gäste, sondern ganz besondere Gäste. Wir haben zwei US-Amerikanerinnen, Eileen und Nicole, die aber in Deutschland leben.
Genau.
Hallo erstmal.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Hallo. Ihr seid Amerikanerinnen, aber um das nochmal vorab schon mal zu sagen, ihr habt eine ordentliche Aufgabe hier in Deutschland. Für wen macht ihr euch stark hier?
Wir sind natürlich Demokraten.
Natürlich.
Natürlich.
Außer Frage. Ihr arbeitet für die Democrats Abroad, heißt das, ne? Das
stimmt,
bedeutet
stimmt.
Also, ihr organisiert oder vertritt so ein bisschen die Demokraten aus den USA im Ausland, ihr zwei dann eben in Deutschland.
Ist das denn ehrenamtlich, was ihr macht?
Ja.
Oder kriegt ihr dafür irgendwie Geld oder so?
Niemand verdient Geld in diesem ganzen Prozess, ich denke.
Die Demokraten haben kein Geld.
Ja.
Also das ist tatsächlich so, dass die Demokratische Partei immer auch gucken muss, dass die ihr Geld zusammenkriegt und zusammenhält.
Ne? Mhm.
Habe ich jetzt wahrscheinlich.
Ja, na, das ist richtig. Es gibt so viele Regeln. Nee, wir verdienen wirklich... Ich bekomme keinen Lohn. Das ist nicht mein Dayjob, zu sagen.
Mhm.
Ich habe einen anderen Job als Projektmanagerin und das ist in meiner, ist ehrenamtlich. Die ganze Organisation von top bis unten ist alle ehrenamtlich.
Okay.
Vielleicht können wir ganz kurz, ich glaube, der Sascha hat ein paar brennende Fragen, die wir dringend beantworten müssten. Sascha, ich glaube, es wird Zeit, ne?
Es wird Zeit. It's time for Klischee-Busters. Wie esst ihr in Deutschland einen Burger?
Nicht wie ein Deutscher.
Wie essen Deutsche denn einen Burger, Sascha?
Wir essen ihn ja falsch.
Ihr Deutsche, ja. Also, das
ich bin total verwirrt.
Ich spreche nur für mich und nicht für Aileen. Also die Deutschen glauben, dass man ganz viel Soße auf alles braucht. Und dadurch werdet ihr Probleme bekommen mit euren Burgern. Und zwar glitschig und die rutschen auseinander. Die sind furchtbar zu essen.
Ja.
Deswegen greift ihr zum Messer und Gabel, was ganz furchtbar ist. Und ich kann es nicht sehen. So, in den USA, du kriegst deinen Burger, der ist nicht glitschig und Ketchup kommt nicht aus den Seiten raus. Du schneidest den in der Mitte durch, drückst den zusammen, nimmst ihn in die Hand und isst den halt.
Wow. Okay, wir müssen.
Und das mit diesem Schneiden, das ist.
Das kannst du, ja.
Das höre ich auch zum ersten Mal.
In der Mitte durchschneiden und dann. Ja, gut.
Aber
du
sind
musst
die Burger denn.
Griff haben.
Ist ja, du so musst es schon im Griff haben. Und in Deutschland sind die Burger nicht griffig genug.
Es ist nicht so kompliziert.
Nein, ihr macht es kompliziert mit den Soßen. Ich verstehe das auch nicht in Deutschland, wenn du grillen gehst. Man sagt, ach, wir haben das beste Fleisch beim Metzger geholt, bla bla bla. Und hier sind die 18 Soßen, die wir drauf tun.
Ich
verstehe das nie.
Ich habe an meinem Geburtstag die Soße vergessen.
Oh, die Deutschen kommen nicht.
Das war wie,
die Deutschen kommen nicht.
Ja, es war wirklich ein Fehler.
Yeah.
Oh, du hast keine Soße. Ja, okay, dann sind wir raus.
Nee. Genau, keine Soße.
Nächstes Mal vielleicht.
Ja.
Aber geschmacklich kommt das hin, die Burger. Das ist schon okay,
also
oder?
Also mein Mann kann das.
Ja. Aber du hast es ihm schon beigebracht bestimmt, oder?
Nein, nee. Wir waren in den USA und er ist leidenschaftlicher Koch und hat das da gelernt. Und mein Mann tut nur, der ganz leicht berührt man das, wie eine Liebhaberin und tut das dann auf dem Grill. Ganz wenig Salz und Pfeffer und dann schmeckt das.
Ich glaube, ich bin da tatsächlich sehr deutsch. Ich brauche mal sehr viel Soße. Am besten überall. Doch, das muss nicht so schwimmen.
Nicht.
Und dann Messergabel oder was?
Ja, schon. Aber warum ich Burger mit Messer und Gabel esse, ist einfach nur, damit ich mich nicht komplett blamiere. Weil irgendwie esse ich Burger nur draußen, also wenn ich unterwegs bin. Und dann
weil da
aus.
Zu viel Soße ist.
Ja,
auch. Ich sag dir die Hälfte von der Soße und das kriegst auch du hin.
Ich
werde dran denken.
Ich habe diese Theorie mit der Soße nie gehört. Das ist bei mir auch nur.
Ja, dann musst du diesen Podcast hören.
Ja.
Ich habe tatsächlich noch ein letztes Essensklischee. Das war, glaube ich, meine Englischlehrerin, die hat mir das erzählt. Dass US-Amerikaner mit Messer und Gabel erstmal sich alles mundgerecht zurechtschneiden, das Messer dann beiseite legen und wenn alles zerschnitten ist, dann nur noch mit der Gabel arbeiten.
Nicht alles.
Nicht
okay.
alles.
Okay, ich
aber
habe
es stimmt
das.
Schon,
oh,
oder?
Da ist was dran, glaube ich.
Ja, es ist was dran.
Es gibt etwas anderes, weil die Gabel ist normalerweise in die rechte Hand und dann. Wechsel zu yeah, linke und dann ja, tauschen okay. und dann ein Stück schneiden und dann zurückgehen und es ist nicht so kompliziert.
Wenn man Hunger hat, dann schneidet man schon mal 3 Stück, aber halt nicht den ganzen Teller.
Ja, nicht den ganzen Teller, bevor man ja.
Es ist echt wie so ein Kleinkind, muss man sich das vorstellen.
Ja, das. Aber mein Opa war sehr streng und ich habe bei er gesetzt. Und er sagt, nee, du musst schneiden und dann Wechseln. Tauschen ja. und dann, ja, und so, ich habe das gelernt und jetzt kann ich nicht in diese europäische mit der...
Du kannst nicht mit der linken Hand?
Nee, es funktioniert nicht. Ich muss den amerikanischen Stil essen und mein Mann findet das so total komisch, weil er kommt von dieser sehr kosmopolitischen Familie und also alles ist ein bisschen europäisch da, aus Kalifornien. Bei uns auch nicht, aber er kann das machen, ich nicht.
Jetzt seid ihr ja irgendwann nach Deutschland gekommen und ich habe zum Beispiel letztens mal mit einer Freundin gesprochen, die in den USA als Au-pair gearbeitet hat. Und sie hat erzählt, es fängt schon damit an, dass die Betten in den USA ganz merkwürdig sind, weil die Amerikaner diese King-Size Betten haben und es ist in der Regel immer eine Matratze.
Ja, das habe ich auch. Hier in Deutschland.
Ja,
ich auch.
Es wirklich
aber nicht Connick, ich habe
ja auch. Es gibt bei uns keine Ritze.
Ja, keine Bettritze. Dann. Also keiner kann dazwischen reinfallen.
Bei uns sagt man dazu Besucherritze.
Besucherritze?
Besucherritze.
Ach, das wusste ich gar nicht, Sascha. Sagt man das? Besucherritze?
Ja, Besucherritze. Ja.
Also ich finde das, dieser Gedanke, dass ich mir mit einer Person eine Matratze teile, so groß wie die ist, aber du bekommst ja alles mit. Also
das
ist doch.
Nee, es gibt Matratzen, da ist das nicht so. Nee? Da muss man ein bisschen investieren.
Ah, okay, ich verstehe.
Das klingt so, als hätte ich eine, aber es ist nicht so.
Und wenn man umzieht, kann ich jetzt aus Erfahrung sprechen, dann ist das wirklich immer das größte Problem, dass diese Matratze, also wir haben 2 Meter mal, ich glaube 2,20, das muss erstmal überhaupt durch die Tür passen, so. Wir haben eine sehr vernünftige Matratze aus den USA bekommen und so eine Tempur-Matratze. Dann, mein Mann kann sich bewegen und ich kriege das trotz fehlender Ritze halt nicht mit.
Aber ist das typisch, also wieder typisches amerikanisches Klischee, alles ist in Amerika in Übergröße da.
Also es gibt auch kleinere Betten, aber halt ohne Ritze. Weil, verstehe. Was willst du damit?
Aber, ja, ist meistens alles ist
besser, aber das Wohnen ist, glaube ich, oder die Wohnunterschiede sind sehr interessant, weil ich glaube, Amerikaner nehmen auch ihre eigene Küche nicht mit, wenn sie umziehen.
Nein, wieso machen das Deutsche?
Weil die Kasse das in
ich kann doch nicht kochen, wo eine andere Frau war.
Habt ihr mal gesehen, was eine Küche kostet?
Ich habe mehrere Küchen schon gekauft.
Habt ihr schon mal eine Küche mitgestaltet? Da ist das eigentlich mein ganzes Herzblut
aber
ist dahinter.
Aber 5 Stunden.
Nee, es ist ein Teil von Wohnung. Man durfte das nicht mitbringen.
Wenn es passt, klar.
Nee, aber das passt nicht, dann findest du eine andere Wohnung. Es ist nicht so kompliziert.
Amerikaner haben auch immer so viel Geld, offenbar. Ja,
wir haben, ich frage mich aber, was mit den Deutschen ist, dass die irgendwie, du kannst, die Toilette kannst du behalten, ne, wenn du ein neues Haus kaufst, aber du kannst nicht die Küche von einer anderen Frau nehmen, das ist doch bescheuert.
Nein, es gibt ja Putzmittel.
Ja, aber und wieso nehmt ihr die dann mit?
Nein, warte mal,
sie hat schon recht, ich habe nie darüber nachgedacht, dass es für uns ganz normal ist, dass wir natürlich die Toilette, ja gut, aber die sind ja auch fest eingebaut, ne?
Ja, eine Küche
aber so
auch.
Ist die Küche.
Naja, es geht, dann löst man ein paar Schrauben und fertig.
Also, ich liebe, dass wir haben so viele Passionen hier auf Küche
und
die Politik. Aber es ist wirklich bei uns, das war vor 5 Jahren, unser erstes Jahr in Deutschland, wir haben das total Wahnsinn gefunden.
Ja, es ist Wahnsinn.
Jemand muss das immer zu uns erklären. Okay, wirklich, wir müssen unsere eigene Küche...
Ja, hast du keine Küche? Fragen sie dann so, was?
Naja, müssen nicht. Ihr könnt die auch da lassen.
Aber es ist schon in der Regel so, dass man mit seiner Küche wegzieht oder man hat die Aufgabe, ich zum Beispiel muss, wenn ich aus meiner Wohnung aussehe, muss ich dafür sorgen, dass diese Küche auf den Sperrmüll kommt, wenn ich sie jetzt nicht mitnehmen möchte. Ne?
Du nimmst ja auch dein Auto mit.
Ja, richtig. Aber ich glaube, es ist schon interessant, dass Amerikaner das mit der Küche so ganz, dass die finden das abstrus.
Das ist doch bizarr. Also du nimmst ja dein Waschbecken aus dem Bad, nimmst du nicht mit, aber das aus der Küche, ja. Du nimmst die Arbeitsplatte ab und packst die unter den Arm und ziehst um. Das ist bescheuert.
Naja, aber so ein Badezimmer ist ja auch weniger Arbeit. Da wird ja nicht so viel gestaltet. Also, aber wir kommen da nicht auf einen grünen Zweig. Das merke ich hier gerade schon.
Das ist, habt ihr Unrecht. Also normal bin ich sehr politisch korrekt, aber das mit den Burgern lasse ich durchgehen. Aber das mit der Küche ist unsinnig.
Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich gebe das ehrlich zu. Das irgendwie überzeugt mich.
Nein.
Es macht Sinn. Aber... Nein. Das ist der Grund, warum Deutsche Auch wenn sie nicht übermäßig viel Geld verdienen, trotzdem ein gutes Leben haben, sie schmeißen Dinge nicht einfach so weg. Sie pflegen ihre Sachen.
Nee, ich hätte es nicht weggeworfen, ich hätte es in der Küche gelassen für die Nächsten.
Ja, okay.
Wir haben unser Haus mit Küche verkauft letztes Jahr und die Leute sind verrückt geworden. Die sind immer reingekommen, bleibt die Küche? Ich so, ja, die Küche bleibt. So,
ihr dummen Deutschen.
Die waren total begeistert, weil sie wussten, ich habe mir schon die 5 Stunden Beratungstermine dahinter hinter mich gebracht.
Dann müssen
Sie
das nicht mehr tun.
Küchenstudio, ja.
Gibt es noch irgendwas, wo ihr sagt, so, das ist total verrückt an den Deutschen? Wirklich.
Also, was ich an Corona...
Nur eine Sache.
Also, jeder
wie viel Zeit haben wir?
Ich begrüße, dass das Einzige, was gut ist an Corona, finde ich, ist, dass die Deutschen jetzt tatsächlich Luft reinlassen und keine Angst mehr vor Durchzug haben.
Stimmt das?
Deutsche haben wirklich Angst vor Durchzug.
Es geht an die Nieren.
Bei mir ist immer Fenster auf. Immer.
Es gibt starke Meinungen auf dem Thema Luft in Deutschland. Ich finde es immer interessant. So, die Nicole und ich haben beide Hintergründe als Englisch-Trainer.
Ja.
Und das ist ein großes Thema in jedem Gruppenkurs. Müssen wir eine ganze Verhandlung haben. Eine ganze Verhandlung auf dem Thema Luft. Im Sommer, im Winter, im Herbst und es...
Ich kriege eine Nierenentzündung, wenn es hier zu viel Luft gibt.
Oder eine Erkältung. Das ist tatsächlich etwas sehr typisch Deutsches, Sascha.
Ja. Eine
das
Erkältung?
Ist so. Nein, oder? Dieses Durchzugsproblem.
Ja. Echt? Ihr könnt Stoßlüften, könnt ihr.
Wirklich? Ich höre das zum ersten Mal.
Ja, weil jeder sich nach den Deutschen richtet. Und es gibt keinen Durchzug.
Also bei mir ist immer Fenster auf.
Ja, aber zwei, dass es durchzieht.
Es geht um den Durchzug und um die Angst, dass man sich eine Erkältung holt.
Also wenn du schläfst mit Durchzug, dann
jetzt kommt's.
Es ist kein, das klingt jetzt total nach einer Verschwörungstheorie, aber es kann sein, dass du mit Lähmungen aufwachst im Gesicht.
Ach, komm on.
Wenn dir ein fester Durchzug am Gesicht vorbeizieht, dann kannst du sein.
Ihr merkt, wer hier von
wie,
uns
ich habe das noch nie
ist.
Gehört, dass es sowas gibt. Aber wenn man dabei schläft, dann stirbt man.
Nein, ich rede nicht von Herzlähmung. Ne? Also schon.
Aber die Deutschen haben das auch mit dem Kreislauf. Das finde ich auch.
Ja, das diese Kreislaufprobleme.
Kreislaufprobleme. Oh.
Kreislaufprobleme.
Es ist halt, das kennen Amerikaner nicht.
Ich habe es mit meinem Kreislauf. Nee.
Das erste Mal, ich habe das gehört, dachte ich, jemand hat vielleicht Herzprobleme.
Ja, ja.
Wenn
du Kreislaufprobleme hast, hast du Probleme.
Musst du zu Krankenhaus gehen oder etwas? Nee, nur Kreislauf.
Ihr könnt es leider nicht sehen, aber Aileen und Nicole haben gerade zeitgleich die Hand vor die Stirn geschlagen und ganz dramatisch sind.
Internationales Zeichen.
Internationales Zeichen.
Dieses Problem existiert nur in Deutschland. Vielleicht auch in Österreich und der Schweiz, habe keine Ahnung, aber in Deutschland gibt es
im deutschsprachigen Raum.
Ja, das ist auch
glaube, Kreislauf.
Ja, bei meiner Tochter jetzt in der Schule, die müssen Masken im Unterricht tragen nach wie vor, weil sie auf einer privaten Schule ist. Keine internationale, aber private. Und alle haben dann geschimpft und geschrien, dass die Kinder Kreislaufprobleme bekommen von der Maske. Und Rebecca kam nach Hause, hey, wie kriege ich jetzt was mit dem Kreislauf? Ich so, nein, Schatz, du bist nur halbdeutsch. Dir schlägt das nicht durch.
Aber selbst wenn sie es hat, sie kann einfach zum Arzt gehen, weil sie ist krankenversichert.
Ja, das stimmt alles.
Oh,
das kann sie. Oh, war sie in den
bam, ich kann das nicht auf mir sitzen lassen.
Aber
hier.
Weißt
ich
du
ein
was?
Bisschen über Deutsche abgelästert.
Die war ja in den USA auch privat versichert. Und das war auch ein Teil von unserem Privilege, dass wir auch dort ging es uns gut. Das ist ja das Problem, dass es vielen gibt, die es halt auch unter Trump gut geht.
Okay.
Das System
ist Stimmung,
doof,
aber ist schon wieder so.
Lass es lieber noch ein bisschen über Klischees reden, die Deutschen
Klischees finde ich sehr schön, gerade gegen Deutsche, Sascha.
Nee, wir können jetzt auch ruhig mal über Klischees gegen Amis reden.
Ja, aber die Klischees.
Hast du noch welche?
Ja, die Klischees gegen Amerikaner sind sehr, sehr hart und, Entschuldigung, zum großen Teil leider auch wahr, denn sie sind bei mir zumindest vor allem politisch.
Nee, ich rede tatsächlich, also wenn wir jetzt mal von Ernährung sprechen.
Aha.
Ist es nicht so, dass immer alles fettig ist und eklig und... Ja, eklig ist das falsche Wort.
Eklig?
Fettig ist ja... Also wird schon viel fettig gegessen, oder?
Cuisine.
Nee, eklig.
Ich glaube, es ist einfach nur alles sehr groß.
Okay,
das ist
eklig
der Unterschied.
Zurück, aber fettig ist schon
also,
viel, oder?
Was ich schon merke, ist, dass viele meiner Freunde in den USA nicht... Die können halt nicht kochen. Mhm. Und es... ja, das ist durchaus ein großes Problem, wenn man halt seine Familie nicht so ernähren kann.
Ja, aber wenn frisches Gemüse...
Und es ist hier günstig, muss ich auch sagen, verglichen mit den USA, also ist frisches Essen hier sehr, sehr, sehr günstig.
Zum Glück.
Ja, ja.
Also man darf halt nicht vergessen, ne? Du zahlst vielleicht für den Burger da, keine Ahnung, was in so einem Drive-In vielleicht 1 Euro, aber der Salat kostet dann 7 Dollar.
Das ist es eben. Und es gibt viele Ecken, gerade wo armere Leute leben, wo es einfach keinen Supermarkt gibt. Ich meine, das ist hier, finde ich, schwer nachzuvollziehen, weil man hier auch in der Politik, wie auch immer, hat man sich dafür eingesetzt, dass die Supermärkte bleiben, wo die Leute wohnen. Und das, in den USA gibt es viele, viele Gegenden, wo es kein, also die heißen halt, ich glaube, Grocery Food Deserts. Mhm. Also halt, ne? Mhm. Es gibt viele Gegenden, wo es einfach kein frisches Essen gibt. Und wie du sagst, eben der Burger nebenan, den kriegst du, der ist günstig. Und was Frisches kriegst du nicht. Ja.
Jemand hat Hunger, denkt, okay, ich habe Hunger, es gibt McDonald's hier, $2 ein Burger, dann habe ich keinen mehr Hunger. Oder ich kann ganz durch den Stadt gehen, ein oder 2 Kilometer und dann vielleicht es gibt einen Supermarkt und alles das Frische zu essen ist ein bisschen teuer und dann,
So. Also die Möglichkeit, die Infrastruktur ist gar nicht gegeben oftmals.
Und auch unser Essenssystem oder etwas ist ein bisschen, es ist anders und auch ist ein bisschen, wir haben nicht die Steuers. Ja,
die Regularien sozusagen. Ja,
Dankeschön, die Regularien ist anders und dann auch gibt diese Subsidies, es gibt Geld für Mais und Rind und nicht für Gemüse und Obst und so. Hier,
es gibt ganz viel, was politisch gesteuert ist, was man gar nicht so mitbekommt im Alltag. Eben das in Düsseldorf mitten in der Stadt gibt es Supermärkte. Es gibt unten in Karstadt gibt es ein Aldi, weil eben die Politik sich auch dafür einsetzt, dass Leute, die in der Stadt leben, sich trotzdem vernünftig ernähren können. Und da fängt schon die Politik an, in solchen kleinen Sachen im Alltag, dass man wirklich auch einen Schutz für seine Bürger hat.
Absolut. Ja, kurze Anekdote zu genau diesem besagten Aldi. Ich hab da auf der Straße gewohnt und wir sind dann irgendwann weggezogen, weil es einfach viel zu teuer war, da einzukaufen. Es gab halt keinen Discounter.
Ja.
Eine Woche später wurde dann angekündigt, ja, hier kommt jetzt übrigens ein Aldi hin.
Ja, der
dann,
Geisel hat dich gehört, aber du bist nicht lang genug
geblieben.
Ich bin
geblieben. Nicht geblieben. Ja, das war doof.
Einmal darüber reden, warum ihr überhaupt in Deutschland seid. Wie ist das dazu gekommen, dass ihr nach Deutschland gezogen seid?
Love.
Oh, wow.
Nicht wirklich. Nein.
Warte mal kurz, war das jetzt gerade amerikanischer Humor? Erst uns hier das Gefühl zu geben, deswegen der Liebe gekommen.
Nee, das war ein bisschen, aber das ist eine sehr, a really common story. Es ist, oh, viele von unseren Mitgliedern kommt, weil...
Ehegarten halt.
Das ist total
wegen der
oft.
Liebe.
Ich bin eine Ausnahme, wirklich, weil mein Mann ist auch Amerikaner.
Das heißt, ihr seid dann zusammen nach Deutschland gezogen, wegen der Arbeit wahrscheinlich.
Stimmt. Ja, er arbeitet bei einer großen deutschen Energiefirma.
Mhm. Und wie lange lebst du jetzt schon in Deutschland mit deinem Mann?
Fünfeinhalb Jahre.
Also dafür sprichst du aber schon ziemlich gut Deutsch.
Finde ich auch.
Du auch.
Danke. Nicole, wie ist das bei dir?
Ja, das ist bei mir so ein Hin und Her gewesen. Ich bin im Highschool damals für ein Jahr nach Deutschland gekommen, nach Augsburg, zu einer Familie als Austauschschülerin und bin zurück in die USA gegangen, fand das da auch ganz toll. Aber habe gewusst, dass man in Deutschland umsonst studieren kann und in den USA sollte das $40,000 im Jahr kosten. Da habe ich ein bisschen Rechnung geschlagen, gesagt, uff, ich gehe zurück. War alles gar nicht so einfach mit meinem amerikanischen Abitur, aber durfte dann letztendlich in Duisburg studieren und habe Englischunterricht gegeben und mein Studium in Duisburg finanziert. Und ganz am Ende von meinem Studium und von meiner Zeit in Deutschland habe ich meinen deutschen Mann kennengelernt. Wir haben dann geheiratet, sind dann in die USA ausgewandert, lustigerweise. Und da gab es eine Wirtschaftskrise in 2008, 2009. Und da sind wir zurück nach Deutschland gekommen. Und jetzt sind wir erstmal hier, weil unsere Tochter ist 14, geht hier in die 9. Klasse und muss erstmal Abitur machen oder Abschluss machen.
Wo ist es schöner?
Das ist so gemein, das fragt man immer. Wir haben unseren letzten Standort in den USA in San Francisco gehabt. Und wow. sind dann.
Das ist die teuerste Stadt zum Leben weltweit. Ja. Ne?
Wir konnten uns,
ja, das oh, konnten ja. wir uns keine nicht Stadt, lassen. In der es teurer ist als in San Francisco.
Ja, das war tatsächlich so, dass die Firma das alles zahlen musste, weil wir uns das nicht hätten leisten können. Und wir sind dann zurückgekommen in das Dorf von meinem Mann im Westerwald. Und da hat man uns immer gefragt, wo ist das schöner? Wo ist das schöner? In Hachenburg-Westerwald oder in San Francisco? Ja, was soll man sagen?
Die Wahrheit.
Also ich finde, der Alltag ist manchmal in den USA angenehmer, halt durch die Freundlichkeit und so. Aber wir leben jetzt bewusst in Deutschland. Für unsere Tochter ist es hier besser, auch wegen der Wahl. Wir haben da ein Haus und haben gesagt, ja, jetzt 2017, 18 war für uns kein Grund zurückzugehen. Vielleicht ist 2021, 22 anders, aber unter Trump möchte ich in den USA nicht leben und ich glaube, das ist keine Seltenheit.
Sascha, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern an die Wahlnacht. Ich war bei einer Freundin in Düsseldorf. Wir sind keine Amerikaner, wir haben natürlich wie ganz, ganz viele andere Menschen auch da so ein bisschen hingefiebert und ich war dann super müde und habe meiner Freundin gesagt, ich kann nicht mehr wach bleiben. Morgen früh stehen wir auf und dann gibt es die erste amerikanische Präsidentin. Ich bin am nächsten Morgen wach geworden, mach die Augen auf, ich schrei, Punkt, 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 komm mal her, wie ist es ausgegangen? Und sie guckt mich nach und sagt, Trump ist Präsident. Ich so, nein. Sie so, doch. Ich so, nein. Sie so, doch. Ich so, nein.
Und das ging dann zwei Stunden so.
Das ging ein bisschen so. Und dann sind wir raus auf die Straße und das ist kein Quatsch. Ich hatte das Gefühl, ich spüre, dass es alle wissen und dass alle geschockt sind. Wie war das bei euch? Wo habt ihr die Wahlnacht verbracht und wie habt ihr euch gefühlt?
Es war ja auch total schockierend. Wirklich, ich war ganz alleine bei Wahlnacht.
Oh nein.
Ja. Wow. Nee, wirklich, wirklich. Ich war, weil mein Mann war auf Dienstreise. Er war ganz im Wald in Schweden. Ganz, ganz im Wald. Er war auf dieser Dienstreise. Ich war alleine, weil ich dachte, oh, ich habe so viel Angst. Und ich möchte... Ich hatte in dieser Zeit, ich denke, ich hatte in dieser Zeit nicht so viel Angst. Jetzt ist sie fulle nachträglich, diese Angst. Mhm. Aber ja, und ich dachte, oh, ich war auch zumute. Ich dachte, oh, ich sehe morgen, was passiert. Ich musste den nächsten Tag 5 Englischunterrichte machen. Mhm. Ich war in dieser Zeit Englischtrainerin. Ich musste 5 Englischunterrichte machen in jedem Unterricht. Ja, ich habe keine Ahnung, was passiert.
Du musst es erklären.
Ja, beim fünften Unterricht, ich komme rein und sage, I have no idea. I don't know what happened either. So, ich war ganz schockiert und ich weiß, Nicole war auch total schockiert und du hast auch eine sehr schlimme Nacht, ich denke.
Ja, also ich war... eingeladen zu den Landesanstalt für Medien in Düsseldorf, haben sie so ein Election Breakfast gemacht, damit wir alle Clinton feiern konnten.
Oh,
und
wow.
Mussten, ich glaube, um 6 Uhr da sein oder irgendwas für die letzten Bundesländer und saßen dann da und es sah schon halt schlecht aus, ja. Ja, und dann sitzen wir da und Pennsylvania, wo ich herkomme, war eine von den letzten Staaten, natürlich direkt für Trump. Und ich habe da flennend gesessen und noch geheult und geheult, ich konnte es nicht fassen. Und saß zwischen den ganzen deutschen Geschäftsmännern, die da waren, um sich gegenseitig die Hand zu geben und zu sagen, ach, ich bin politisch aktiv, ich auch. Und lag irgendwann in den Armen von dem Bürgermeister von Düsseldorf, dem Geisel, weil der sagte, mein Gott, was ist dir dann passiert? Ich so, ja, ganz furchtbar. Und meine Familie aus Augsburg hat mich dann angerufen am Abend und sagt, Nicole, wir wissen, das ist für dich schlimm. Weil wir haben dich gerade bei ZDF gesehen und du bist halt die weinende Amerikanerin in den Nachrichten. So dieses bekannte Bild, wo die das immer zeigen. Guck mal, wie traurig alle sind. Ja, das war ich.
Wer also eine richtige Berühmtheit heute dabei.
Also das ist etwas, wenn ich jetzt dieses Jahr nochmal dahin eingeladen werden sollte oder wenn das wieder stattfindet, ich glaube, ich gehe nicht. Also ich stand auch genauso in Düsseldorf auf irgendeine graue Brücke bei schlechtem Nebelwetter und habe echt gedacht, die Welt ist vorbei. Mhm. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, so wie ich mir das da ausgemalt habe, es ist noch schlimmer geworden.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Ja. Ich muss ehrlich sagen, wir haben ich glaube, man hat in Deutschland auch viel darüber geredet, gut, wie wird das jetzt die nächste Zeit? Und man hat sich irgendwie gesagt, gut, jetzt ist er Präsident, jetzt wird er die Show lassen, jetzt wird er seine diplomatische Seite finden, die Leute werden ihn zwingen, Ivanka wird ihn zwingen. Und es schockiert mich, umso mehr zu realisieren, ist es alles viel, viel katastrophaler geworden, als man sich das überhaupt hätte ausmalen können. Jetzt mal so hart das klingt, schämt ihr euch manchmal zu sagen, ja, ich bin Amerikaner oder ich bin Amerikanerin?
Ich schäme mich nicht, aber wenn ich die Arbeit bei Democrats Abroad nicht hätte, dann schon, glaube ich. Weil ich oft sage, ja, das ist furchtbar, wir sind schlimm, aber ich schreibe Postkarten an Wähler in den USA und ja, schämen tue ich mich nicht, aber wenn ich darüber nachdenke, sollte ich das vielleicht.
Ja, ja, manchmal, I mean, ich denke, weil ich vorstelle mich und sage, so, ich habe einen neuen Job bekommen und ich muss meinen selbst oft so eine Vorstellungsrunde machen und ich sage sehr oft, ja, ich bin Amerikanerin, aber ich habe nichts für Trump.
Ja.
Ich muss da, ich sage das immer, so, das ist ein kleines Stück von Schämen.
Ja.
Ja, ja.
Aber ist das, ja?
Nee, mach du.
Es gibt ja schon immer so ein kleines USA-Bashing, auch schon international. Das gab es auch schon vor Trump. Mittlerweile habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die, die vorher gebasht haben, sind jetzt aber pro USA, weil die irgendwie auf Trumps Seite waren. Spürt ihr irgendwie, dass es jetzt so ein anderes Bashing gibt? Oder dass, also manchmal sind Trump-Auftritte wie eine Comedy-Show. Also es ist einfach nur noch lustig. Schämt ihr euch dann für ihn? Oder ist es so? Also ich empfinde oft krassen Fremdscham, wenn ich ihn vor Mikrofonen sehe. Spüren das die Amerikaner nicht? Also warum hat er ja immer noch in den Umfragen, gibt es ja immer noch Werte, also ist er immer noch nicht bei Null. Wie kann das sein?
Also ich muss sagen, ich finde schon, dass ich ein lustiger Mensch bin und gerne Spaß habe und so. Aber wenn man zu mir kommt und sagt, ach, der Trump, der ist so lustig, ich finde da nichts Lustiges dran. Also das ist mir echt vergangen, weil ja, der sagt manchmal Sachen, als hätte der irgendwie einen Schlaganfall gehabt und kann keine Sätze zusammenkriegen. Aber das ist nicht lustig. Und der ignoriert, was die Menschen wollen und geht nur auf Twitter und sagt Meinungen und so. Und das ist für mich nicht lustig. Und mein Mann und ich haben das auch oft, dass er kommt und sagt, ho, 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 hast du gesehen, was der Trump gepostet hat? Und das ist wirklich das Einzige in meinem Leben, wo ich keinen Humor habe. Wo
weißt
ich wirklich
du warum? Sag, nein. Ich sag dir warum, ja. Weil du betroffen bist.
Ja.
Also möglicherweise könnten die Demokraten etwas verändern, aber glaubt ihr, die Ansicht über die Amerikaner wird sich mit verändern oder ist das nicht die eigentliche schwierige Aufgabe?
Das ist mir erstmal egal. Also was man von uns hält, ist mir wurscht, solange man in Alaska nach Öl sucht und Kinder in Käfigen hat an der Grenze. Was die Europäer von uns halten, darum kümmern wir uns, aber das dauert noch. Mhm. So, ich glaube, es gibt einfach viel zu tun und viel, was man auch tun kann und was man erreichen kann. Und nur weil der Trump lauter schreit als andere, heißt nicht, dass er Macht hat.
Ich habe mich immer gefragt, weil man hört das natürlich ständig, ne? Was bedeutet eigentlich für, naja, scheinbar Amerikaner links sein? Was heißt das?
Ich glaube, das, wofür die CDU hier steht.
Es ist nicht, es ist nicht wie der Linke hier. Ja. Das ist wirklich, ja. Ich liebe das in Deutschland.
Ja,
es ist Kommunalwahlen in NRW diesen Monat. Und ich liebe das. Ich sehe, okay, wir haben Deutsche Kommunistenpartei.
Das ist ja nicht, was die SPD
dann,
mehr links.
SPD ist wirklich, was?
Die war mal links, ja.
Ja, ich habe etwas von der Jusos war bei meiner Bushaltestelle.
Die jungen Sozialen.
Ich bin endlich zu alt für sie.
Ja, ich finde es lustig, weil alle diese Slogans war irgendwie legalize Marijuana. Und ich habe gemerkt, das ist wirklich...
Und die sind echt links.
Ja, das ist echt links.
Aber das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen der Parteienlandschaft in Deutschland und in Amerika. Wir haben hier eine sehr breite politische Landschaft. Es gibt von allem etwas irgendwie.
Ja,
und in den USA hat man die Republikaner, die Demokraten und man hat die Third Parties. Das sind wirklich die Kleinstparteien, die aber überhaupt keine Rolle spielen. Also wirklich so überhaupt nicht. Oder etwa
wenn es ganz eng ist, spielen sie auch eine Rolle.
Ja.
Wenn man seine Stimme da abgibt, kann man es nicht für beiden machen. Also wenn es knapp ist, dann ist eine dritte Partei durchaus von Bedeutung. Es ist nicht von Bedeutung, weil die nie in die Regierung kommen. Mhm. Aber wenn sie verhindern, dass Stimmen in eine enge Wahl entweder bei Biden oder Trump oder Demokraten oder Republikaner landen, dann ja.
Aber da verstehe ich nicht so ganz. Die letzte Wahl war doch eigentlich knapp, oder? Ich meine,
die habe ich auch nicht verstanden, die letzte
es
Mal.
Ja rein von der Population her haben ja mehr Menschen die Demokraten gewählt. Es ist ja dieses Wahlmänner-Ding, wo ich immer noch nicht zu 100% ganz durchsteige. Aber
nee,
es
wir
ist
auch
ja
nicht. Eileen vielleicht, aber das
was aber schon viel aussagt darüber, dass Amerikaner selbst ein Problem damit haben, das den Wahlprozess zu begreifen. Wie demokratisch kann das dann noch sein?
Es ist eine historischer Prozess, konnten wir sagen. Kommt von dieser Zeit vor wir Telefon und alles diese Technologie hat, die Technik hat. Ganz ernst, ich persönlich, ich liebe diesen Prozess nicht. Ich möchte es ein bisschen demokratischer, ein bisschen mehr wie hier in Deutschland gibt auch diese Proportional Representation. Mhm. Wir haben das nicht. Es ist alles ist nur, okay, links diese Staat, Demokratik, diese Staat, Republikaner. Es kommt darauf an, die Stadtgrundgesetz auch. Es ist ein sehr komplizierter Prozess, aber zu ändern das wirklich, das ist ein Prozess.
Wird schwer.
Ja, das ist ein Prozess von.
Das ist ja fast wie Waffen abschaffen.
Decades.
Jahrzehnte.
Entschuldigung.
Das ist aber auch so eine Sache, wo man, wenn man gewinnt, findet man das Prozess natürlich in Ordnung. So. Und wenn man verliert, dann heißt es ja, ihr seid schlechte Verlierer. Deswegen weiß ich nie, ob sich da eine Änderung gibt. Ich habe heute zu meinem Mann gesagt, ach, ihr in Deutschland, ihr habt eigentlich Glück. So, ihr habt alles niedergebrannt und in 45 nochmal angefangen. So, das ist natürlich kein Glück, aber wenn man nicht in 1776 seine Demokratie aufstellte, sondern schon mal gucken konnte, wie es woanders lief, dann hat man natürlich vielleicht eine perfektere Demokratie.
Deutschland ist ein sehr, sehr junges Land.
Es ist ein junges Land. So. Ja. Und durch diese junge Regierung, junges Grundgesetz, hat man aus unseren Fehlern vielleicht mit den Wahlmännern und sowas gelernt. Wir in den USA werden immer damit konfrontiert, dass es ein Grundgesetz gibt und halt die ersten 10 Amendments gibt, woran wir uns halt sehr festhängen. Und eine davon ist das mit den Waffen, Meinungsfreiheit und so weiter und so fort. Aber das mit den Waffen war natürlich auch in 1789 oder sowas festgelegt. Und jetzt steht man da und sagt, ja, ich darf diese Waffe haben, weil im 18. Jahrhundert fanden das die Amerikaner wichtig. Es ist schwer, das zu ändern.
Ich glaube das muss man auch ehrlich sagen, der Großteil hier in Deutschland kann sich sowas überhaupt nicht vorstellen, dass man frei Waffen besitzen kann. Ich frage mich dann auch tatsächlich jetzt, wo wir über Waffen sprechen, es gab in den letzten Jahren so viele Attentate auf Schüler, auf Schulen. Also ich glaube Sandy Hook, also diese Grundschule, wo damals, ich glaube 21 Menschen oder so, ich habe es leider jetzt nicht im Kopf, auf jeden Fall sehr viele Kinder und auch Lehrer gestorben sind, da habe ich wirklich gedacht, also wenn sich jetzt nichts ändert, dann wird sich niemals etwas ändern in den USA, was diese Waffengesetze angeht. Habt ihr überhaupt noch einen Schimmer an Hoffnung, dass sich da mal was ändert? Oder sagt ihr, das haben wir schon längst aufgegeben?
Ja gut, das, was du gesagt hast, das ist glaube ich auch, was Barack Obama gesagt hat. Er hat gesagt, wenn man das erlaubt, dann erlaubt man alles. Wenn man Sandy Hook einfach hinnimmt, dann nimmt man alles hin. Dann nimmt man es auch hin, dass man an einem friedlichen Protest vielleicht auch diese Gefahr ausgesetzt ist. Hast du eine Hoffnung?
Also ich muss sagen, es ist auch ein bisschen regional. Mhm. So ist nicht jeder Amerikaner ist mit
bewaffnet.
Das ist nicht in New York, in meine Heimat da. Ist alles, es gibt so starke Regeln. Mhm. Und auch in Chicago, in anderen. Meine Meinung, ich hoffe, ich muss Hoffnung haben, weil ich muss Hoffnung haben, weil es ist unser Land, wir sind beide Bürger von Amerika, wir müssen ein bisschen Hoffnung haben. Aber konkrete Schritte für diesen Prozess, das sehe ich nicht im Moment. Nein. Aber das ist auch, dass wir können das in November ändern.
Und das passiert mir manchmal in den USA, dass ich irgendwo bin und um mich gucke und denke, ach, hier könnte jemand kommen und uns alle einfach abschießen. Und meine Tochter hat die amerikanische Schule an einem Tag besucht, meine alte Schule mitten im Wald. Und sie durfte da rein. Durfte durch halt Metalldetektoren und was weiß ich da rein. Ich durfte als Mutter und frühere Schülerin nicht da rein, weil ich eben mich von der Polizei irgendwie nicht habe durchleuchten lassen dafür. Weil an einer Grundschule in den USA haben sie Angst, dass jemand reinkommt und was macht. Und das muss man sich vorstellen. Ich glaube, das ist ein Trauma, was wir unseren Kindern mitgeben. Und ich gucke halt immer meine Tochter an und denke, ist es mir wert, dass die mit Angst aufwächst, damit irgendein Verrückter mit seinen Kriegswaffen rumlaufen kann. Da, wo ich aufgewachsen bin, da ist jeder halt Jäger. Jeder geht los und jagt hier schon Reh und paar Speer, was weiß ich. Und jeder hat eine Waffe, aber halt diese Kriegswaffen, die man sieht, das ist nicht anders. Das ist was anderes. Und ja. Ich glaube, das Problem ist, dass man alles zum Teil in einen Topf wirft und sagt, oh, die wollen unsere Waffen wegnehmen. Ja, sehr wohl möchte ich die Waffen wegnehmen. Und zwar die für Krieg gedacht sind, nicht die für... Ja,
für die Jagd. Macht es euch ein Stück weit siegessicher für die Wahl, dass da einfach ein 17-Jähriger rumballert, dass Donald Trump nach Kenosha kommt? Kenosha ist richtig, oder?
Das ist mir nicht so wichtig.
Wir sind nicht von Wisconsin.
Okay. Ich helfe dir mit Pennsylvania-Namen.
Dass er nach Kenosha kommt, nicht über Blake spricht, nicht über die Opfer spricht. Also, dass er sich selbst ins Austrifft. Ich habe auch letztens ein Interview gehört von einem US-Wahlexperten, nannte er sich. Und er hat gesagt, das Beste, was die Demokraten machen können, ist eigentlich...
Ihn machen lassen,
weil er zieht sich selbst runter. Macht euch sowas siegessicher oder sagt ihr auch, das kann es nicht sein, dass er sich so benimmt?
I am out of the prediction game.
Ja, ich mache, weil in 2016 war so schrecklich.
Vor 4 Jahren hätte ich dir erzählt,
ja,
dass Clinton gewinnt und wie toll das sein wird. Und jetzt gebe ich keine Vorhersagen mehr ab.
Ja, ich mache keine Prognose jetzt.
Wir
warten und hoffen.
Und natürlich, als Amerikaner wird, also diese Frage kommt mindestens 5-mal am Tag von irgendjemandem. Aber der Trump, nein, ich glaube, es gibt genug Leute, denen das egal ist, wie der ist. Ich habe in 2016 geglaubt, vielleicht wissen Leute das nicht. Vielleicht sind sie nicht von der Ostküste. Vielleicht sind sie nicht mit dem aufgewachsen. Also wir beide sind mit ihm in der Presse aufgewachsen als wirklich Idiot. So. Und war ständig bankrott und ständig mit den Haaren und mit den Aussagen in der Presse.
Also Sascha und ich kennen ihn vor allem aus Kevin allein in New York, richtig.
Und da hat er auch gesagt, die dürften da nur drehen, wenn er da teilnimmt im Film. Ja. Also wenn er da
auch gelesen kann.
Und er hat in einer Wrestling-Show, glaube ich, mitgemacht.
Ja.
Das ist auch so peinlich. Also nichts gegen Wrestler macht so, aber
ja,
da
ist halt
sich
peinlich,
die Blöße zu geben, boah.
Aber ich glaube, um ganz ehrlich zu sein, wir können hier, also wir leben in einem Land, in dem es auch mal einen sehr, sehr berühmten Führer gab, ja? Adolf Hitler. Alles, was damals passiert ist, ist nicht einzig und allein an dieser einen Person festzumachen, sondern an sehr vielen Unterstützern, an sehr vielen Menschen, die das akzeptiert haben, toleriert haben. Ich frage mich, die Republikaner, warum dulden sie das? Die wissen doch, diese Partei muss bestehen auch nach Trump.
Also wir nehmen alle Republikaner auf, die gerne für Biden stimmen würden. Ich glaube, es gibt auch genug, die den Mund halten und das machen.
Da hat sich ja auch eine richtige Allianz in den USA.
Genau.
Mit George Conway.
Die hat einen bestimmten Namen.
The Lincoln Project.
Ja.
Genau. Ich möchte nicht immer sagen, die Republikaner, wenn ich halt Trump und seine Anhänger meine. Ich glaube, das größte Problem bei Trump war, dass er tatsächlich halt zu doof ist, Präsident zu sein. Und wir haben alle gedacht, darf ich das sagen, Eileen?
Du kannst noch viel mehr sagen.
Das ist deine persönliche Meinung.
Das ist meine persönliche Meinung. Und,
ja, wir können das offiziell machen.
Und man hat gehofft, dass er eben auf relativ normale Personen dann hört. Dann sagt man, okay, der Pence, der ist ja sehr konservativ, aber okay. Und Ivanka wird da vielleicht. Und was er sich aber da ins Boot geholt hat, sind wirklich die alle rassistischen, alle unqualifiziertesten Menschen. Das heißt, wenn man Trump sieht und er den Mund aufmacht, hört man manchmal seine Worte. Das sind die irgendwie keine Sätze ergeben. Wenn er aber eine Rede hält, der liest die Worte vor von einem Stephen Miller, der halt wirklich ein riesiger Rassist ist und der hat ganz, ganz vielen, ganz schlimmen Leuten Macht und eine Plattform gegeben und da werden sie ihm treu bleiben. Mhm. Wenn man Macht möchte und Geld möchte und ich meine, die brechen soweit, ich weiß, ganz viele Gesetze auch. Also die Leute um ihn werden reich und berühmt und
landen aber auch im Gefängnis zum großen Teil.
Ja, aber dann kann er die wieder
rausholen, meinst du? Ja. Aber trotzdem, und die große Frage stellt sich, dieser Präsident hat Muslimen direkt am Anfang seiner Amtszeit verboten, ins Land zu kommen. Also dieser Muslim-Ban, auch wenn er ja offiziell nicht so betitelt wird. Dann werden Kinder in Käfigen festgehalten. Mhm. Er lügt, er droht, er kündigt, er tut alles, was absolut wahnsinnig aussieht. Und trotzdem kommt er mit all dem durch, obwohl wir hier über ein Land reden, das erste Weltland ist. Mhm. Was stimmt nicht bei euch? Das ist die große Frage. Was ist da los?
Was ist da los?
Bitte gib mir etwas, womit ich arbeiten kann.
Ja, Eileen, komm.
Sie weiß es auch nicht.
Ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Now I no longer speak German.
Ich glaube, Trump hat irgendwann gesagt, er könnte einen Menschen erschießen mitten auf Fifth Avenue in New York und die Leute würden ihn wählen. Yeah. Und jetzt zeigt er das halt auch.
Glaubst du ihm das?
Ja. Also die Leute, die nicht damit klar kamen, mit Trump zusammenzuarbeiten, die sind gegangen. Die Leute, die machtgeil sind, und viele Leute haben gesagt, ja, ich mag das nicht, dass er Rassist ist, aber wenn er zumindest die Steuern für reiche Leute senkt, dann bin ich dabei.
Ja, das ist das Problem.
Ja.
Dann die Leute denken,
dann sind die Kinder in Käfigen nicht so schlimm.
Ja,
und
es ist nicht so ein großer Teil. Ja, die Steuern gehen unter.
Und ich habe halt eine Mutter, die Republikanerin ist.
Also, oh, wow.
Ja, es ist Weihnachten immer super schön.
Auch
bei uns.
Trump-Supporter oder nur Republikaner?
Wir reden da nicht drüber. Mein Stiefvater, ich bin froh, die sprechen alle kein Deutsch. Mein Stiefvater kommt immer, wenn wir da sind, holt mich zur Seite und sagt, Nicole, hast du gehört, was der Trump gemacht hat? Meine Mutter ist wirklich eine, die sagt, du musst stehen, wenn die Nationalhymne gespielt wird. Also diese ganze Kleinigkeit, die man hier nicht mitbekommt, wo man sagt, ja, der Trump, der, ja gut, das mit Kindern in Käfigen, das finden wir auch doof, aber wenn man sieht, dass die Schwarzen, die brennen die Städte ab und die Sportler stehen nicht mehr für die Nationalhymne und so weiter, diese ganze Kleinigkeiten. Meine Mutter ist gegen Abtreibung und sie erlaubt, dass Kinder in Käfigen sind und stimmt für den Mann, der das macht, damit es keine Abtreibung in den USA gibt, obwohl es das gibt. Ne? Also so.
Ja,
das gibt immer. Und das, ja.
Aber hat sie, beziehungsweise haben Trump-Unterstützer nicht verstanden, dass die USA ein Einwanderungsland sind?
Nee, also, meine Mutter lebt in Kalifornien und fragt sich, wieso die Mexikaner alle da sind.
Okay. Ja.
Ich danke dir dafür, dass du das ist ja schon was Intimes, ne? Einfach auch, weil es deine Familie betrifft, aber du erzählst das mit so einer gewissen Abgeklärtheit, als hättest du einfach akzeptiert, dass deine Mutter so ist, wie sie ist, und man versucht dann irgendwie klarzukommen miteinander.
Und ich weiß, dass meine Stimme in Kalifornien abgegeben wird und das gleicht die für meine Mutter aus. So. Und mehr kann ich halt nicht tun.
Ja. Sie sagt das zu mir jedes Mal.
Naja, mehr kannst du schon tun, mehr tust du ja.
Ja.
Du versuchst ja andere Leute zu überzeugen, um dann ihre Stimme wiederum...
Es ist leichter, andere zu überzeugen als die eigene Familie, finde ich. Also das ist wirklich, wenn man aus einem roten Gegend kommt, ich denke, dass wir es ein bisschen leichter haben, weil man sagt, ja, die sind in Europa. Es ist kein Wunder, dass die liberal geworden sind. Mhm. Meine beste Freundin ist auch Biden-Anhängerin und hat kein Schild vor ihrem Haus, was viele eben haben, so diese Wahlkampfschilder, weil sie Angst hat, dass die Nachbarn wissen, dass die halt nicht Trump-Anhänger ist. Und das ist krass. Also das kann man sich hier auch nicht vorstellen, oder?
Ja,
ich meine, bei normalen Parteien. Also wir reden hier nicht von...
Wobei man muss sagen, ist es, glaube ich, nicht ganz so einfach. Es gibt ja hier die AfD, also so die sehr rechte Partei. Ich glaube schon, dass es einige Wähler gibt, die nicht so gerne zeigen, dass sie die AfD wählen.
Oh ja.
Ich finde, das sollte in Deutschland auch nicht so sein. Also du kannst auch, wenn du die AfD wählst, kannst du oder solltest du angstfrei das auch zeigen können. Ich werde die Erste sein, die da hingeht und sagt, komm, mein Freund, wir diskutieren jetzt mal ein bisschen. Aber, und das ist wichtig, du darfst nicht die Angst haben, zu zeigen, wen du wählst. Das gilt.
Auch wenn das Faschisten sind?
Naja, also Fakt ist, ich sag halt immer, es gibt einen großen Unterschied zwischen der AfD und den AfD-Wählern. Ich glaube auch, dass es einen Unterschied gibt zwischen Trump und Trump-Wählern. Deine Mutter wird mit Sicherheit kein schlechter Mensch sein, auch wenn sie konservative Idee hat. Und es gibt, ich habe dieses Zitat schon oft in diesem Podcast benutzt, es kommt von einem amerikanischen Bürgerrechtsler, so nenne ich ihn zumindest. Es ist von Sean King. Ich weiß nicht, ob er dir was sagt.
Der ist diese Woche nicht ganz beliebt in den USA.
Der hat eine harte Woche hinter sich, der Sean King. Ich habe das schon mitbekommen. Allerdings hat er mal ein Zitat gepostet, das fand ich sehr stark. Wenn du dein Leben lang Privilegien gewöhnt bist, dann fühlt sich Gleichberechtigung für dich an, als ob jemand etwas wegnimmt.
Ja. Wie Unterdrückung. Ne?
Genau, richtig. Und das fand ich sehr klug, weil es macht einem klar, selbst diese sehr privilegierten Menschen, die fühlen eine Art von Benachteiligung, wenn sie dieses Privileg nicht mehr spüren. Das bedeutet nicht, dass man das verteidigen muss, aber ich versuche zu verstehen, warum sie sind, wie sie sind.
Ja, die Republikaner waren vor 8 Jahren oder was bei uns an der Tür und wollten meine Stimme haben.
Wirklich?
Und sagten, weil, ja gut, ich meine, wir leben echt in einem spießigen Haus im Vorort und deutsche Name an der Tür. Ich stand da mit blondem Kind. Ja, wollen Sie, dass die Ausländer kommen und uns alles wegnehmen? Und dann meinte ich, ja, ich bin schon da.
Ah, die AfD meinst du, ja?
Nein, die Republikaner damals.
Hier in Deutschland?
Ja, nicht die amerikanische, die Deutschen.
Ach so. Ja, die, wo, von denen die das Foto geschickt haben.
Das ist so eine unbedeutende Partei in Deutschland.
Aber damals kamen sie noch rum und haben nach den blonden Kindern geguckt. Mhm. Und dann sagte ich, ja, du, ich bin schon da. Also hier kannst du nichts mehr machen. Hier sind die Ausländer schon an der Macht in diesem Haus.
Aber dich haben sie mit Ausländern bestimmt nicht gemeint, denn du bist eine weiße Amerikanerin.
Ja, genau.
Und es gibt diese Privilege.
Absolut, ja. Ja, ja. Das ist auch, ich habe das ganz doll mitbekommen, als meine Tochter klein war, dass man, also ich habe mit ihr Englisch gesprochen, das ist bei uns zu Hause so, ich spreche Englisch, mein Mann spricht Deutsch. Und wie oft wir von ganz fremden Leuten mit Bewunderung angesprochen wurden, das ist für das Kind aber super. Aber hast du gesehen, wie die Türken das machen? Die sprechen ja Türkisch mit ihrem Kind, so wird das Kind nie Deutsch lernen. Und dann stehst du da und sagst, das ist mein Privilegien. Das ist das, dass ich halt Englisch spreche, das wird als hochwertig angesehen. Und ich habe Linguistik studiert und war wirklich am Kindergarten von meiner Tochter und habe da geschimpft und gemotzt und gemeckert, dass halt die ausländische Mütter auch ein Recht haben, ihre Muttersprache mit ihren Kindern bei der Abholung und vor dem Kindergarten zu sprechen. Und ich wurde halt, also Amerikaner sind wir, glaube ich, auch, also weiße Amerikaner sind wir andere Ausländer. Und Leute kommen auch zu uns und sagen, ja, dich meinen wir damit nicht. Nee, ich bin genauso ausländisch wie die richtigen Ausländer. Ja? Wir haben auch in Deutschland Vorteile dadurch.
Ja. Hattet ihr schon mal Diskussionen mit Republikanern hier in Deutschland, wo ihr danach das Gefühl hattet, den habe ich umgestimmt gerade? Oder zumindest, es muss ja kein Wähler sein, es muss ja keiner sein, der unbedingt das wählt, aber wir haben ja auch hier viele konservative Menschen, auch viele, die Trump bewundern oder das cool finden.
Naja, viele würde ich nicht sagen.
Also jetzt auf ganz Deutschland gerechnet, sind das schon so 10, 20 würde ich sagen. Aber hattet ihr schon mal das Gefühl, weiß ich nicht, in der Kneipe oder in einem Restaurant oder ihr seid mit dem ins Gespräch gekommen und dachtet so, boah krass, ich glaube, den habe ich gerade umgestimmt. Ich glaube, der denkt jetzt völlig anders und er hat jetzt wirklich die Fakten vor Augen möglicherweise.
Hast du schon jemanden umgestimmt?
Von des Republikaners? Ja. Nee, nicht so.
Wollen die überhaupt umgestimmt werden, ist die Frage.
Sturköpfe.
Das verlorene Lebensmittel. Ne? Ja. Also so, das ist manchmal, ich will, dass alle wählen. Ja. So, die sollen wählen, wie sie meinen. Ich bin nicht dafür da, die umzustimmen. Und die Kraft habe ich halt nicht. Nicht in 2020.
Ah, ich glaube schon.
Aber mir ist es wichtiger, dass die Demokraten, die da sind, dass die wählen, dürfen, dass es ihnen nicht schwerer gemacht wird, als es ist.
Es ist schwer genug.
Ja, wirklich. Weil wenn wir wählen, wählen wir blau.
Du bist sehr, sehr reflektiert tatsächlich.
Ja, weil
du sagst
deutsche
das so.
Fragen.
Du sagst es so, ach krass, es gibt auch reflektierte US-Amerikaner.
Ihr seid nicht so doof wie alle anderen Amis. Das
aber es ist tatsächlich schon ein Klischee.
Ja,
dass US-Amerikaner sehr hinterwäldlerisch sind, sehr dumm. Das ist das Klischee, ne? Das ist das Klischee. Also wie gesagt, ich habe halt immer Homer Simpson vor Augen, weil das ist wirklich so das Klischee.
Das ist
so
aber der Klischee kein Dokumentarfilm.
Nein, das weiß ich. Aber also es ist halt, ja, er steht halt quasi für das Klischee. Obwohl er ja auch eine sehr intelligente Lisa als Tochter hat. Also, ich weiß nicht, ob ihr Simpsons kennt. Ich tue jetzt einfach mal gerade so.
Niemand hat das gesehen.
Vielleicht meine Eltern kennen das jetzt zum Beispiel nicht.
Was hast du in Holland geholt?
Was hast du in Holland geholt?
ist die Frage. Geholt,
ja, da hätte ich vielleicht noch was holen sollen.
Tatsächlich hat Sascha aber mit einer Sache recht, dass das Bild von Amerikanern schon sehr klischeebehaftet ist. Ne?
Ja.
Ich glaube aber auch einfach, das fängt ja schon damit an, es gibt amerikanische Geschichte in der Schule, glaube ich. Das wird den Kids ja beigebracht. Also so der amerikanische Bürgerkrieg und so wird durchgearbeitet.
In den USA.
In den USA, genau. Ja. Aber lernt man zum Beispiel was über die Französische Revolution? Oder,
ja, die haben uns nachgemacht.
Ach so, das
verstehe. Ich wusste gar nicht, dass es da auch einen Sturm auf die Bastille gab. Wo ist denn die Bastille in den USA? Das wusste ich gar nicht.
Virginia.
In Virginia.
Genau.
Nein, klar.
No, it's Bastille, Missouri, isn't it?
Yeah, Bastille, Missouri.
Ich bin in Ostfriesland groß geworden, in Norddeutschland, und wir haben da ganz viele Amerikaner gehabt, die dort gelebt haben, in ihrem amerikanischen Viertel. Und ich wollte immer in so einem amerikanischen Haus leben, weil die diese coolen Briefkästen vorne hatten. Weißt du, wie man die aus
der Flagge
kennt? Genau, mit der Flagge vorne.
Weißt
dran.
Du, wofür die Flagge ist?
Ich glaube, Post abholen oder Post bekommen, ne?
Ja, Post abholen.
Ja, das fand ich immer so super, super cool.
Ich war total verwirrend in Deutschland. Was macht man mit Post? Ich kann einen Brief zuschicken. Es gibt keine Fahne.
Ja, das heißt, Post, die man abschicken möchte, die wird praktisch bei einem zu Hause abgeholt, ne?
Ja.
Das ist schon
echt. Weil es ist nicht so hohe Densität.
Ja, mein Mann war ganz
kostenlos.
Verwirrt. Was heißt kostenlos? Du zahlst eine Briefmarke.
Ja.
Der ist da.
Was für ein Paket, wenn das nicht da reinpasst?
Und dann
dann bestellst du den Pakettypen.
Ach, der kommt dann dahin?
Schon. Wie hier. Hier kommt er auch, wenn man weiß, wie.
Nee, nicht abholen. Der holt
dann sagt das mein DHL mal nicht. Ja? Der macht das schon.
Aha, dann hast du, das ist ein amerikanisches Privileg.
Genau. Das ist tatsächlich manchmal so, dass man merkt, so beim Metzger ist das so, dass man hört natürlich meinen Akzent sofort und ich kenne die Teile von Tier nicht. Mhm. Und
das ist auch anders,
ja. Ja, das ist anders. Ich laufe immer beim Metzger mit einem Bild von einem Rind oder von einem Schwein und zeige so, hier vorne möchte ich das bitte haben. Und wenn man das macht, merkt man halt schon, dass ich ein bisschen anders bin. Und die Metzger-Dreifachverkäufer drin, gibt mir dann immer Sachen zum Probieren. Und sagt, hier, probier das. Ich möchte sehen, ob es dir schmeckt. Und dann stehe ich da und muss vorführen, wie ich dieses Rindfleisch und Erbsen in Aspik vor ihr esse. Und es ist immer ekelhaft.
Ich realisiere gerade, wie pervers das ist, dass man gezwungen wird, das vor
mal, probier das mal. Und dann sagt sie Sachen wie, ja, isst du Spargel? Und ich so, ja. Und dann kommt sie mit ihrem Spargel in Fleisch und Aspik. Und aber das ist zum Beispiel in den USA nicht so, dass die Kinder da sich eine Scheibe Fleischwurst holen können.
Das macht ihr da drüben nicht, ne?
Nein, das machen wir nicht. Du kannst manchmal einen Keks holen beim Bäcker vorne im Supermarkt, aber einfach zum Metzger gehen und sich ein Stück Fleisch holen, das ist deutsch.
Keks finde ich moralisch auch irgendwie besser.
Ja.
Weiß ich nicht. Rückblickend.
Das ist eine meiner ersten Erinnerungen an Deutschland, dass ich an dieser Wursttheke stand und diese Schinkenwurst bekommen habe. Und ich so, okay, ich glaube, das war der Moment, wo meinen Eltern auch klar war, alles klar.
Haram.
Das war's.
Nee, ich finde das süß und es freut mich irgendwie. Ich sehe das nur mittlerweile nicht mehr. Aber du hast gerade kurz erwähnt, Bäcker ist ja auch so eine Sache hier in Deutschland im Vergleich zu den USA.
Das Brot ist hier geil, oder?
Sagt es. Schon, also das kann man nicht vergleichen, oder?
Ja, wenn man sich verteidigen muss, ist man froh, deutsches Brot dabei zu haben. Ja. Weil es so hart ist. Und nein, überhaupt nicht.
Hörbchen in Deutschland.
Nein, deutsches Brot ist lecker, ja.
Ja, ne, das ist ein Vorteil hier.
Aber es ist zu gesund, ne? Ich seh euch das ein bisschen an.
Nee, ich mag das schon.
Ja, so Schwarzbrot und so.
Das erste Mal, wir haben Schwarzbrot gekauft, wir waren ein bisschen überrascht.
Sehr diplomatisch.
Aber jetzt nach 5 Jahren haben wir gelernt, okay, mit ein bisschen Butter, ein bisschen Käse, dann ist
das. Da kann ich euch was empfehlen. werdet ihr wahrscheinlich schon kennen, das klingt jetzt so, als wenn ich irgendwie mit Idioten rede. Roggenbrot, mega, mit Käse zum Beispiel oder vielleicht auch Mett. Vollkornbrot natürlich.
Das ist ein anderes Thema.
Ja, ein bisschen rohes Fleisch, lass mal stehen, essen es nachher.
Kürbiskernbrot oder Sonnenblumenkernbrot, mega.
Ja. So, aber ich merke schon, ihr habt eine Abneigung gegen Mett.
Ja, Mett nicht, wenn man es kocht.
Oder auf einen Burger packt.
Das ist, weil wir haben gesagt früher, die Essenssystem ist ein bisschen anders in den USA.
Also hier gibt es offensichtlich ein ganz anderes Gefühl, ob man, was man roh essen kann und was man nicht roh essen kann. Ja. Also so Schweinefleisch roh würde ich so nicht essen. Nein. Aber mein Mann findet das toll. Und es ist auch ein einfaches Frühstück. Ja. Brötchen draufgeklatscht, fertig. Ja, aber
ja, ich bin froh, mein Mann Vegetarier ist jetzt.
Oh, wow. Ja. Da hast du wirklich Glück.
Okay, nächstes Thema, deutsches Bier. Das ist schon gut, oder?
Come on, ey, das die Amerikaner trinkt einfach nur Wasser mit so einem Spritzer.
Du was kennst ja diesen furchtbaren amerikanischen Witz, ne?
Nee.
No, der ist aber dreckig, da müsstest du
los.
What do... This is not from Democrats Abroad.
Personal opinion, all right.
What do American beer and having sex in a canoe have in common?
Was hat amerikanisches Bier mit Sex im Kanu zu tun? Ja, so, jetzt bin ich gespannt.
George, was ist ähnlich? Was ist, was
they're both fucking close to water.
Wow.
True.
I knew it.
She knew.
I expected that
She one. Should not have brought me.
No, I love it.
Yeah,
it's great. That you
ja, here. Super Bier in Deutschland, oder? Wir haben einfach Doppelbock.
Aber wir haben auch, ich muss sagen, wir haben, ja, Leute sagen, oh, du hast dieses amerikanische Bier. Aber wir trinken nicht nur Budweiser.
Ihr habt keine Krone auf dem Bier.
Ich versuche nach so vielen Jahren in Deutschland immer noch den aufzumachen.
Den Schaum.
Ja, stimmt. Schaum. Aber das ist eine Sache der Kultur.
Das ist eine,
Es gibt Leute, die können das mit den Zähnen, den Kronkorken. Oh. Es gibt Leute, die können das sogar mit dem Auge. Hier mit
mein
dem
Mann kann es mir im Ehering.
Oh. Wow.
Ich habe schon einen ziemlich tollen Mann.
Ja, ja, eure Liebe hält sogar das aus, das muss man schon sagen.
Ja.
So, jetzt haben wir wirklich viel über Klischees geredet. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich finde es schön, dass es euch gibt, dass es euch Amerikaner in Deutschland gibt, dass es gerade euch beide gibt, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns zu reden. Die Democrats Abroad sorgen dafür, dass Amerikaner im Ausland ihr demokratisches Recht also wahrnehmen können. Stimmt. Das bedeutet aber auch, ihr seid im Prinzip eine Organisation, die sich an Amerikaner richtet, für Amerikaner richtet. Trotzdem stelle ich mir die Frage, weil ihr nun einmal in Deutschland seid, braucht ihr Unterstützung? Was erwartet ihr von euren deutschen Freunden, von euren Nachbarn? Inwieweit haben die Democrats Abroad irgendwie auch was mit uns zu tun?
Leider könnt ihr uns kein Geld geben.
Ja, diese Regeln, die wir müssen halten, eines, wir können kein Geld bekommen.
Lass mich raten, die Republicans overseas
die nehmen alles.
Haben nicht diese Regeln.
Nee, du hast das gemerkt, ja.
Wir sind unbestechbar.
Ja, ich sage immer zu Deutschen, kennst du amerikanische Leute? Frag deine amerikanischen Freunde, hörst du amerikanische Englisch auf der Straße, sag, du kannst wählen, du hast diese Recht.
Also wir sitzen manchmal mit unserem Tisch und versuchen, Amerikaner zu suchen. Das ist immer nett, wenn man uns begrüßt und nicht nach Trump fragt, sondern sagt, ich finde das schön, was ihr macht. Und es ist nicht immer die leichteste Aufgabe, die Eileen auf sich nimmt. Sie hat Verantwortung, ich nicht. Das ist eigentlich ganz schön für mich. Aber sie kann wirklich jedem helfen zu wissen, wie man sich für diese Wahl anmeldet. Weil in den USA muss man sich immer wieder anmelden, um wählen zu dürfen. Es ist tatsächlich so, dass es 50 verschiedene Programme gibt für diese Wahl. Wir sitzen oft irgendwo mit dem Tisch oder vor einem Konzert sieht man uns manchmal und wir schreien einfach wild in die Gruppe, kennt ihr Amerikaner?
Nimm diese Karte.
Es ist aber wirklich so, dass viele Amerikaner haben, es ist denen halt nicht bewusst, dass die hier wählen können oder die denken, es ist zu schwer. Diese Seite, diese votefromabroad.org, der ist wirklich dafür da, der leitet, also sogar ich habe das verstanden, das leitet dich komplett durch dieses Prozess.
Ja.
Und deine Stimme zählt. Das ist so wichtig, wenn man guckt. Viele Leute, die hier sind, leider geht meine Stimme nach Kalifornien, aber viele Leute, die hier sind, die kommen aus Gegenden, wo es halt echt knapp wird.
Da habe ich vielleicht zum Ende der Folge ein Tipp, weil es gab, also ich habe eine Zeit lang in der Düsseldorfer Altstadt gearbeitet und da gab es einen Trend der Sprach- und Sprechpartys. Die haben sich dann getroffen und um in ihrer Sprache zu sprechen, das waren Engländer, Italiener, Franzosen, was auch immer. Vielleicht ist das euer Ding. Ihr macht so Sprechpartys, wo dann US-amerikanisches Englisch gesprochen wird und da holt ihr die Leute.
Macht lieber Kumpelpartys.
Also, ich wollte einen Podcast starten. Weil ich letztes Jahr, als man noch das Haus verlassen hat, ab und an, habe ich mitbekommen, wenn du irgendwo bist und stehst und Englisch sprichst, die Leute bleiben stehen und gucken dich an. Was auch ganz lustig ist, ist, sie gehen einfach immer davon aus, dass du kein Deutsch sprichst. Mhm. Und ich stand mit meiner Freundin auf dem Konzert und an unserem Stehtisch stand ein Pärchen und sagte, kannst du das verstehen? Nee, die Schule ist zu lange her. So, und die haben so über uns geredet, neben uns. und dachten, wir verstehen kein Deutsch. Und dann sagte ich, ja, die Deutschen, die brauchen bestimmt einen englischsprachigen Podcast, damit sie nicht mehr wildfremde Amis auf der Straße fremdlauschen müssen.
Weißt du, Nicole, das ist auch tatsächlich auch das, was ich euch beiden noch sagen wollte. Ihr seid super sympathisch, total, es klingt furchtbar, wenn ich das jetzt sage, aber ihr seid super sympathisch, total gebildet, total reflektiert.
Ja, das stimmt.
Also gar nicht das klingt super 7 lustig.
Jahre in der Universität hier.
Ja. Super lustig auch tatsächlich. Schlagfertig. Ja. Also,
deutschlandskritisch.
Deutschlandkritisch.
Wenn es sein muss.
Ja, denn die Deutschen sind's ja selbst auch. Das muss man dann ja auch lassen. Ne?
Ja.
Doch, das sind sie.
Wir leben hier gerne und gut, würde ich sagen.
Ja, wir müssen sagen, wir leben hier.
Ja, und
wir haben der Wahl. Wir können so.
Ja, ja. Ja, und ich wurde halt, wurde immer freundlich und sowas aufgenommen, auch von den Städten. Also die Menschen waren immer okay und...
Schön.
Schönes Schlusswort.
Ja. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja. Und ich bin mir sicher, wir hören uns irgendwann nochmal wieder.
Mm. Im November.
Mit guten Neuigkeiten.
Stoßen wir an.
Oh. Ja.
Mit deutschem Bier. Und Burgern.
Ich lerne einen neuen Witz bis dahin.
Yeah. Okay. Wow, look out. Right, Ralph. So, Sascha sagt ciao.
Ciao.